Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mittwoch, 22. August 1945. Es ist erst 10 Uhr morgens, aber bereits jetzt drängen sich schwarz gekleidete Menschen um kleine Tische, säbeln an zähen Bratenstücken herum, für die sie ihre kostbaren Lebensmittelmarken geopfert haben, und trinken bitteren Kaffee, dazu Gläschen mit schwarz gebranntem Schnaps. Zigarettenrauch hängt schwer in der abgestandenen Luft, und obwohl draußen die Sonne scheint, flackert das Licht einer Deckenlampe müde über sie hinweg. Andere Gäste drängen sich vor einer improvisierten Theke und trinken wässriges Bier aus schmierigen Gläsern. Winter bahnt sich einen Weg durch die Menge, während Pola sich an einen etwas abseits stehenden Tisch setzt. »Wollen doch mal sehen, was du von mir willst«, denkt sie, als er mit drei Gläsern zurückkommt. »Erwarten Sie noch jemanden?«, fragt sie und deutet auf das dritte Glas. Winter schüttelt den Kopf. »Zwei sind für mich. Das hier zählt kaum als Bier. Wenn man zwei davon trinkt, hat man vielleicht eins zusammen.« Er setzt das Glas an die Lippen und leert es in einem Zug, während Pola an ihrem nippt. »Ah, das habe ich stärker in Erinnerung«, sagt sie und verzieht das Gesicht. Winter nickt und zieht das zweite zu sich heran. »Stimmt«, sagt er, »aber man muss nehmen, was man kriegt.« Sein Blick wandert beiläufig zu ihrem Auge. »Ist fast abgeheilt. Ich hoffe, wer immer das getan hat, hat es bereut.« »Hat er«, sagt Pola knapp. »Gut.« Er zieht eine Schachtel Zigaretten aus der Jackentasche und schiebt sie über den Tisch. »Sie wirkten nach ihrem Gespräch mit Kronberg ziemlich aufgewühlt.« Pola zieht eine Zigarette aus der Schachtel und lässt sich Feuer geben. »Er hat also mitbekommen, dass ich mit ihm gesprochen habe. Und ich habe deinen Blick gesehen, mein Freund«, denkt sie. Sie sieht Winter durch den aufsteigenden Rauch an und zuckt gleichgültig mit den Schultern. »Und?« »Ich habe mich gefragt, woher Sie ihn kennen. Sie sind doch gerade erst nach München gekommen.« »Ich kenne ihn aus Berlin. Er war ein Freund von Frau Brenner.« Winter wirft ihr einen Blick zu, trinkt einen Schluck und zieht erneut an seiner Zigarette. »Warum sagen Sie nicht, dass er Ihr Vater ist? Weiß Meist davon?« Polas Augen werden schmal. »Keine Sorge, ich sage es ihm nicht.« Winter grinst sie über den Rand seines Bierglases an. »Aber ich frage mich natürlich, warum Sie nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden wollen.« »Sie scheinen ziemlich gut über meine Familienverhältnisse informiert zu sein. Gibt es hier irgendwo ein Aushängebrett, wo man das alles nachlesen kann?« Er lächelt, beugt sich vor. »Luise hat mir von ihrer Freundin Mascha Stern, deren Ex-Mann Walter Kronberg und ihrer Tochter Pola erzählt.« Winters Stimme ist ruhig, fast gleichgültig. Doch sein Blick verrät, dass er sich bestens amüsiert. »Ich kann verstehen, dass Sie nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden wollen.« »Ach, tatsächlich?« Sie mustert ihn kühl. »Und warum nicht, Ihrer Expertise nach?« »Nun, ganz offensichtlich könnte man einen Interessenkonflikt vermuten. Sie wollen im CCP arbeiten, das Raubkunst aufspürt und zurückgibt. Und Ihr Vater hatte seine Finger in einigen Töpfen.« »Und?« Sie beugt sich vor, stützt das Kinn in die Hand, ihr Blick unverwandt auf ihn gerichtet. »Es gibt Hinweise, Verdachtsmomente, dass er mit französischer Raubkunst handelt oder gehandelt hat. Wissen Sie zufällig etwas darüber?« »Haben Sie mich deshalb eingeladen, weil Sie Informationen über meinen Vater wollen?« Winter lehnt sich zurück, dreht das Glas zwischen den Fingern. »Es macht mich wahnsinnig, dass so viele mit ihren Lügen und Betrügereien ungeschoren davonkommen, sogar noch Gewinn mit ihrer Beute machen. Sie nicht auch?« Voller Abscheu denkt sie an die vielen Mitläufer. Die strammen Nazis, die jetzt behaupten, nie dazugehört zu haben, die von stillem Widerstand sprechen, aber in Wirklichkeit keinen Deut von ihrer Weltanschauung abgewichen sind, die vor den Amerikanern katzbuckeln, ihnen ins Gesicht lächeln und hinter ihrem Rücken schimpfen, spotten und ihre bösen Träume weiterträumen. Winter lässt sie nicht aus den Augen. Dann breitet sich plötzlich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Haben Sie schon eine Unterkunft? Er gibt dem Wirt ein Zeichen, ihm noch ein Bier zu bringen. Pola verengt die Augen. Ich wohne in Luises Wohnung. Solange die Miete bezahlt wird, ist es der Vermieterin egal. Gut. Als der Wirt sein Bier bringt, lehnt Winter sich zurück und verschränkt die Arme, damit er noch einen Strich auf seinen Bierfilz machen kann. Pola betrachtet ihn. Er ist nicht das, was man einen attraktiven Mann nennen würde. Aber da ist etwas in seinen Augen, in seinen Zügen. Etwas, das ihre Aufmerksamkeit fesselt. Als sich ihre Blicke treffen, lächelt er und stößt mit ihrem halbvollen Glas an. Und die Polizei will nicht weiter ermitteln, wer Luise umgebracht hat? Pola zieht die Augenbrauen hoch. Springen Sie eigentlich immer so zwischen den Themen herum? Er grinst. Psychologische Gesprächsführung. Verwirrend, oder? Manchmal holt man so die Wahrheit aus seinem Gesprächspartner heraus. Pola schnaubt. Vielleicht haben Sie den falschen Beruf gewählt. Sie hätten zur Polizei gehen sollen. Vielleicht würde man dann weiter ermitteln. Sie hält inne. Die Beamten sagen, es sei ein Lustmord. Sie kannten sie privat, nicht wahr? Glauben Sie, Luise hätte sich nachts in Ruinen herumgetrieben, um sich dort mit Männern zu treffen? Luise? Niemals. Er beugt sich vor. Irgendetwas sagt mir, dass Sie die offizielle Theorie anzweifeln. Sie zuckt mit den Schultern. Intuition? Intuition. Er schüttelt langsam den Kopf. Mehr haben Sie nicht? Keine konkreten Hinweise? Pola erwidert seinen Blick, lässt sich Zeit mit ihrer Antwort. Luises blutverkrusteter Ohrring flackert vor ihrem inneren Auge auf. Sie schiebt ihn beiseite. Stattdessen denkt sie an das, was Sweeney gesagt hat. Winter war in der Mordnacht im CCP. Und er war betrunken. Sie lässt das Schweigen zwischen ihnen anwachsen, bevor sie langsam den Kopf schüttelt. Nein. Wissen Sie denn überhaupt, wonach Sie suchen sollen? Fragt er mit einem Lächeln, das seine Augen nicht erreicht. Wonach soll ich Ihrer Meinung nach suchen? Irgendetwas Bestimmtes? Sie beugt sich vor, legt die Arme auf die vom Bier klebrige Tischplatte. Ihre Stimme wird eine Spur leiser. Ist Ihnen in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? Hat sie sich anders verhalten? Sie lehnt sich noch weiter vor. Wie gut kannten Sie sich eigentlich? War es eine rein berufliche Bekanntschaft? Oder war da vielleicht mehr? Winter lehnt sich zurück, verschränkt die Arme. Die Gerüchteküche arbeitet noch schneller, als ich dachte. Er schüttelt den Kopf. Luise und ich waren für kurze Zeit ein Paar. Vor ungefähr 2 Wochen hat sie sich von mir getrennt. Er hält ihren Blick. Macht mich das jetzt verdächtig? Langsam beugt er sich vor. Und dennoch wollte sie in mein Team versetzt werden, weil sie es bei ihrem Vorgesetzten Peel nicht mehr ausgehalten hat. Sein Blick sucht den ihren. Und bevor Sweeney ihnen noch mehr Flöhe ins Ohr setzt, ich war in dieser Nacht auch im Haus. Ich wollte noch einmal mit ihr reden und habe gewartet und getrunken. Sie haben ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich ein Alkoholproblem habe. Sweeney hat mich an die frische Luft gebracht. Er lehnt sich ihr entgegen, sodass jemand, der sie beobachtete, denken könnte, sie würden vertraulich miteinander flüstern. Seine Stimme wird noch leiser. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich ein Alibi habe, ja, das habe ich. Ich bin nicht direkt nach Hause gegangen, sondern noch in eine Kneipe. Er greift nach ihrem Bierdeckel, notiert etwas und schiebt ihn über den Tisch. Falls Sie es prüfen wollen, er grinst schief, mein Alibi. Pola widersteht dem Drang, sofort darauf zu schauen. Winter lehnt sich auf seinem Stuhl zurück, beobachtet sie. Weißt du, warum sie mit mir Schluss gemacht hat? Pola schüttelt langsam den Kopf. Weil sie jemanden gefunden hat, mit dem sie mehr erreichen konnte. Er greift in seine Jackentasche, holt ein paar Münzen heraus, legt sie auf den Tisch. Dann schiebt er den Stuhl zurück, steht auf und beugt sich vor, so nah, dass sie seinen Atem spürt. Und dieser jemand war Walter Kronberg.
Wie sah es eigentlich in den Slums von Schwabing 1945 aus? In der Reihe Mordsmotive ausgezeichnete Krimis stellen wir Ihnen die Shortlist für 5 Stipendiatinnen der mörderischen Schwestern vor. Heute hören Sie nun Alexandra Cedrino, die einen Ausschnitt aus ihrem Krimi The Hidden Slums of Schwabing vorliest. Im anschließenden Interview erfahren wir etwas über die Nominierte, die Idee zum Roman und ihre Arbeit als Autorin. Hallo Alexandra.
Hallo Heike.
Herzlichen Glückwunsch erstmal zur Platzierung auf der Shortlist der Stipendiatinnen bei den mörderischen Schwestern. Hattest du beim Einreichen deines Krimis eigentlich schon so ein Gefühl, Mensch, das könnte etwas für die Shortlist sein?
Ich habe es natürlich gehofft. Aber ich war vollkommen blank. Also ich war dann wirklich absolut überrascht, als ich auf die Longlist gekommen bin. Das war schon mal aufregend. Und als ich dann auch noch auf der Shortlist war, das war also Sektkorken knallen.
Okay. Und das beflügelt das eigentlich nochmal, um nochmal einen Schlag zuzulegen beim Schreiben?
Ja. Es ist einfach auch, man hat das Gefühl, man sitzt ja sonst so in seinem stillen Kämmerchen und werkelt so vor sich hin und auf einmal wirst du gesehen, also oder du oder dein Text, ne? Also das gibt dann schon nochmal so einen Motivationsschub. Das ist schon toll.
Ja, und dann hast du dir ja auch irgendwie so eine geschichtliche Zeit ausgewählt, 1945. Also irgendwie ist das ja sehr düster.
Ja.
Wie lange beschäftigst du dich mit diesen Tagen nach dem Zweiten Weltkrieg, damit du diese Atmosphäre einfangen kannst?
Ich habe im Prinzip fast im Anschluss an meine vorherige Trilogie mit der Beschäftigung mit dieser Zeit angefangen. Da ja meine Trilogie, also es ist anders, es ist jetzt keine Krimireihe, aber bewegt sich vom ähnlichen Hintergrund, also Kunsthandel. Und da waren dann noch so viele interessante Dinge, dass ich dann einfach, es hat sich einfach so entwickelt, dass ich dann da einfach weitergemacht habe, wo ich aufgehört habe. Und ich meine, ich habe ohnehin schon sehr viel über diese Zeit gelesen, interessiert mich einfach. Und dann kamen einfach so ein paar Faktoren zusammen und dann entwickelte sich so diese Geschichte.
Genau, und im Gegensatz halt zum historischen Roman, was deiner Trilogie ist das, glaube ich, ne, halt aussagt, ja. Da muss man ja auf ganz andere Dinge achten halt.
Oh ja.
So, die Sprache war anders, dann Ereignisse, ja. Die kann man ja nicht verschweigen. Und ja. Die Leute hatten ja eine ganz andere Technik zum, also wenn dein Kommissar jetzt zum Handy greift, ist das 1945.
Es gab keine Handys, ganz genau. Das ist dann schon mal irgendwie, da muss man schon so ein bisschen umdenken. Es macht es aber auch zum Teil spannender, weil du kannst ja eben nicht, du musst ganz andere Wege gehen. Also es ist dann schon ganz andere Informationstechnologie. Also ich meine, ich habe zum Beispiel Briefe meines Großvaters, der ja auch Kunsthändler war, und dann das dann auch so zu lesen, irgendwie so, wie haben die Leute miteinander Kontakt aufgenommen, gerade dann eben nach dem Krieg. Also da hat ja noch nicht mal irgendwie die Post wirklich gut funktioniert, irgendwie so. Und die Leute haben dann so im übertragenen Sinn so in den Raum hineingerufen, so, ich bin hier, wo seid ihr? Na, also diese ganze Kontaktaufnahme, das ist dann schon spannend. Also wenn man sich das dann mal so vor Augen führt, das ist nicht so einfach. Ich greife jetzt mal schnell zum Handy, ne?
Und um das dann authentisch zu schreiben, stellst du dich dann irgendwie auf diese Zeit ein oder halt recherchierst du das und plottest das im Prinzip mit?
Also es ist eine Mischung. Also es ist zum Teil ist es intuitiv, zum Teil natürlich dadurch, dass ich ja mir auch ein ziemlich großes Wissen angelesen habe, auch in den Archiven recherchiere, also eben gerade auch so, was die Amerikaner, es gibt ja bestimmte Archive, wo man dann eben gerade für diese Central Collecting Art Points recherchieren kann, wo man diese ganzen Dokumente einsehen kann. Also da kriegt man dann auch schon so ein bisschen so ein Ohr für diese Sprache, ne? dann zum Teil eben natürlich, meine Protagonistin kommt ja eigentlich aus Berlin, also das habe ich auch so im Ohr, dann komme ich aus München, das habe ich dann einfach schon so im Ohr und das entwickelt sich dann einfach so. Es ist so eine Mischung aus Recherche und intuitiv.
Mhm. Und hast du bei deinen Recherchen irgendwie eine Zeit entdeckt, in der du selber vielleicht auch gern gelebt hättest?
Sagen wir mal so, ich bin sehr froh, dass ich auch heute lebe. Ich finde das so, ich würde gerne mal einen Ausflug in diese Zeit machen, ja. Aber dann bitte auch mit Rückfahrticket. Also ich möchte dann da nicht bleiben. Mich umsehen und mit den Leuten selber reden, also das würde ich gerne. Also jetzt auch gerade eben so 1945, so nach Kriegsende, um mir das alles mal so anzugucken. Aber dann würde ich auch ganz gerne wieder zurück.
Ja, wobei, wenn du da in die Archive gehst, halt, dann siehst du ja, wie viel Trümmer da in den Städten immer lagen.
Ja.
Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich genau die Zeit wählen würde oder ob ich nicht vielleicht.
Ja, so, oder eben dann eben auch in die Zeit zurückgehen, die ich ja auch für meine erste, für die Trilogie damals, also für die Galerie am Potsdamer Platz gewählt habe, also Ende der 20er. Schon auch mal mit einer Stippvisite ins Berlin der 30er Jahre, aber dann so direkt so diese ganze Kriegshandlungen hätte ich nicht erleben wollen. Also ich habe ein paar Briefe meines Großvaters, der dann auch in so einen Angriff reingekommen ist und das da geschildert hat. Und das möchte man dann echt nicht erleben. Also
ja.
So gerade Ende der 20er Jahre, das hätte ich, glaube ich, gerne. Das wäre spannend gewesen. Und dann auch nochmal so diese Kipppunkte irgendwie, aber dann auch schnell wieder zurück.
Ja, also ich denke auch, das ist hart. Und man muss ja dann auch die Figuren halt dementsprechend handeln lassen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das musst du ja dann als Autorin dann irgendwie umsetzen.
Mhm, ja.
Wie versetzt du dich denn in diese Figuren rein?
Wie versetze ich mich in diese Figuren hinein? Sagen wir mal so, zum großen Teil sind diese Figuren ja auch schon in mir angelegt. Also es fällt mir jetzt nicht so schwer, mich in diese Figuren hineinzuversetzen. Also ich muss natürlich eben gucken, was war damals eben an Möglichkeiten der Kommunikation oder wie haben diese Leute miteinander geredet. Aber es entsteht schon relativ intuitiv. Also ich muss jetzt nicht groß drüber nachdenken, wie haben die damals geredet? Also da habe ich, glaube ich, auch schon ein ganz gutes Ohr für entwickelt. Also ich muss jetzt nicht mehr großartig drüber nachdenken, haben die Leute jetzt tatsächlich so geredet? Also das habe ich bei meiner Trilogie damals gehabt, dass manche Leute gefragt haben, ja, die haben doch aber nicht so geredet. Und ich habe dann wirklich zum Teil auch intensiv recherchiert, auch in Zeitungsartikeln und in zeitgenössischen Texten. Und das war dann tatsächlich teilweise so, dass die Leute dann halt tatsächlich auch so geredet haben. Also man entwickelt in der Zeit so ein Ohr für diesen Sound.
Ja. Und wenn du deine Geschichte so im Kopf hast und dich dann entscheiden musst, welche Figuren brauche ich für meine Handlung? Wie formen sich deine Figuren? Wie arbeitest du da dran?
Ja, die sind da. Die kommen,
die sind da,
die sind dann auf einmal da und sitzen bei mir auf dem Sofa, lungern bei mir herum irgendwie und sagen so, okay, jetzt erzähl mal irgendwie. Also die machen sich ziemlich breit bei mir, die muss ich dann zum Teil auch wieder rauswerfen.
Das hört man immer wieder halt, dass manche die total konstruieren müssen und manche halt, ja, die leben dann mit denen.
Ja, ne, die zeigen sich dann irgendwie und dann entwickeln die auch sehr schnell einen eigenen Charakter. Also das ist dann, also man versucht ja manchmal so, hat man da so eine Vorstellung von der Story irgendwie und möchte dann die Figuren dahin hinbuxieren, die weigern sich, aber die sperren sich irgendwie und entwickeln da so ein sehr extremes Eigenleben und sagen so, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, das zu machen, was du jetzt hier eigentlich vorhast und du raufst dir dann die Haare und denkst dir so, oh verflucht, jetzt muss ich meinen Plot schon wieder irgendwie umstellen, weil so funktioniert das nicht irgendwie, sondern also meine Figuren haben dann schon auch sehr eigene Vorstellungen von dem, was sie jetzt für richtig halten. Also ich versuche das dann manchmal mit denen auszudiskutieren, aber Ich ziehe meistens den Kürzeren.
Ist der dann irgendwie bei diesen Figuren, die dann bei dir halt sich rumtreiben, schon mal aufgefallen, dass die vielleicht ein reales Vorbild haben?
Zum Teil ja. Also mein Mann sagt immer, dass meine Hauptcharaktere, meine Protagonistin, meistens auch eine gewisse Ähnlichkeit mit mir haben, was die Sturheit angeht. Das ist mir jetzt aber gar nicht so bewusst. Aber natürlich zum Teil, also auch jetzt in dem Krimi zum Beispiel, der Vater meiner Protagonistin, Kunsthändler, da habe ich natürlich auch immer so meine eigene Familie dann so ein bisschen im Hinterkopf. Also das ist dann zum Teil aus der eigenen Familie, dann natürlich auch historische Personen, die ich dann auch gerne mit einbinde. Das ist dann ja doch zum Teil, also jetzt nicht unbedingt aus meinem direkten Umfeld. Das heißt ja immer so schön, Autoren verwenden gerne die nächsten Angehörigen als Vorbilder. Also meine Vorbilder sind meistens schon tot.
Okay, du schreibst ja auch historisch.
Ja, eben, genau. Aber nee, also ich verwende schon, es ist dann so eine Mischung, also zwischen Familienangehörigen und historischen Persönlichkeiten. Hm.
Genau, und gerade bei diesem Zweiten Weltkrieg, also Stunde Null, da sind die ja auch noch irgendwie traumatisiert von dem, was sie erlebt haben.
Ja.
Und kannst du das von deinem heutigen Standpunkt 85 Jahre später eigentlich noch nachvollziehen?
Also ja, zum Teil. Also es ist jetzt natürlich nicht so, also ich kann ja natürlich mich jetzt nicht in diese traumatisierte Situation oder in diese Gefühlslage so hineinbegeben, dass ich das nicht, ich muss ja ein bisschen außen stehen, damit ich das beschreiben kann. Also es ist ja zum Beispiel, wenn jetzt eine Figur zum Beispiel eben so einen Bombenangriff miterlebt hat im Zweiten Weltkrieg, eventuell dann in so einem Keller saß, der dann verschüttet wurde und dann später dann in so eine ähnliche Situation hineinkommt, die dieses Trauma triggert, dann muss ich soweit mich zurücknehmen, dass ich das dann auch beschreiben kann. Also wenn ich mich jetzt zu sehr in diese Situation hineinbegebe, kann ich das nicht mehr beschreiben, weil ich dann einfach selber, also ich muss dann schon so ein bisschen zurücktreten von diesem. Aber ja, so ich kann es nachvollziehen. Ja. Aber eben mit dem Schritt zurück, sonst kann ich es nicht beschreiben.
Okay. Und bei dir ist ja auch ein Hund dabei, ne?
Ja.
Und Hunde, habe ich letztens gelernt, halt, die durften nicht mit in den Schutzbunker.
Ja, das war so eine Sache. Also meine Protagonistin hat ihren Hund ja dann auch nicht, sie hat ihn nach dem Krieg gefunden. Aber ich weiß zum Beispiel aus den Erzählungen meiner eigenen Mutter, dass die hatten, als sie Kind war hier in Berlin im Krieg, hatten Pekinesen, die waren etwas kleiner, so Schoßhunde. Und die haben sie dann immer mit runtergenommen, die haben sie versteckt. Die haben sie unter die Pullover geschoben und haben sie versteckt. Aber du durftest generell keine Hunde mit in den Keller nehmen.
Ja. Genau, und dann haben die ja noch mal gefährlicher gelebt, ne?
Ja.
Ja, also, und dann noch mal kommen wir mal zu dem Unterschied zwischen den zeitlichen Epochen. Was empfindest du denn einfacher zu schreiben halt, dass du dich vorher so intensiv mit der Recherche beschäftigen musst? Oder einfach so eine spannende Handlung, die wirklich beim Krimi ist, muss ja stetig ansteigen und erst zum Schluss etwas offenbaren. Was ist für dich da einfacher zu schreiben?
Also für mich ist erstmal, also ich bin ein absoluter Recherche-Freak. Also wenn ich Recherche machen kann, bin ich verschwinde wie Alice im Wunderland im Kaninchenbau. Gib mir ein Archiv und ich bin weg. Ich finde auch, ist immer super am Anfang, des Schreibprozesses, weil du ja im Prinzip alle Möglichkeiten offen hast. Also da kannst du noch total rumspinnen. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, engst du das Ganze ja auch ein. Was für mich jetzt bei dieser Geschichte schwieriger war, ist die ganze Krimi-Mechanik. Das habe ich komplett anders eingeschätzt. Also du brauchst ja beim Krimi, gibt es ja einfach bestimmte Komponenten oder bestimmte Dinge dieser Mechanik, die du anwenden musst. Ich habe am Anfang gedacht, oder besser gesagt, ich lese auch gerne Krimis und ich sehe auch, ich erkenne mittlerweile diese Mechanik dahinter. Aber das Ganze dann selber umzusetzen, das ist tricky. Das ist echt tricky. Da habe ich echt ganz schön geknobelt zum Teil, ne? Weil es ist ja doch ein Unterschied zwischen einem, ich sag's jetzt mal, normalen Roman und einem Krimi. Also das war dann schon, da habe ich zum Teil ganz schön rumgebastelt.
Ja. Also mein Anspruch als Leser ist ja auch ganz anders. Ne? Ja. Also beim Roman möchte ich reingeführt werden, beim Krimi, da muss was passieren und da darf ich nicht wissen, wer es war.
Ja, genau. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel vorab verrät. Man muss aber natürlich auch diese ganzen Spuren legen. Ne? Ich als Krimi-Leserin weiß ich ja auch gerne, ich knobel dann gerne mit und dann denke ich mir, ah ja, siehst du, das könnte ein Hinweis sein, ah, der, jetzt ist der verdächtig und so und oh, wieso kann jetzt mein Protagonist das nicht sehen irgendwie und so? Und dann stehst du als Autor da und musst jetzt das Ganze dann selber umsetzen. Ja, das ist dann schon, das ist herausfordernd. Das ist eine Challenge. Ja. Also wirklich wahr. Also.
Ja, und was ich mir auch schwierig vorstelle, halt so, wenn man einen Handlungsort entschieden hat, wie du jetzt Schwabing in München, den muss man ja unheimlich gut kennen.
Ja.
Halt, jetzt hast du vorhin schon gesagt, du kommst aus München.
Genau.
Aber es verändert sich ja auch. Also was du vor 10 Jahren dort erlebt hast, muss ja heute nicht mehr stimmen.
Ja, man liest dann halt viel. Also ich meine, ich hab mich dann auch natürlich in die historische, ich suche dann nach historischer, also zeitgenössischer Literatur oder Artikeln, Zeitungen, gehe in die Archive, um zu recherchieren, wie sah denn das aus? Ich meine, es war gerade, oder auch Bildbände, es gibt ja dann auch viele Bildbände, die sich dann gerade eben mit dem zerstörten München dann beschäftigen. Und es war ja auch, München war ja wahnsinnig zerstört. Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, 90% der Stadt waren zerstört. Also, und da finde ich es dann halt auch immer wieder den Wahnsinn, wie das wieder aufgebaut wurde. Ich meine, es war ja dann sogar damals der Gedanke, baut man diese Stadt jetzt hier wieder so auf oder verlegt man das Ganze an den Starnberger See? Und deswegen finde ich das dann immer so enorm, wenn man dann nach München kommt, wieder, also ich bin ja öfter dann wieder in München, habe ja dann noch eine Schwester und dann die Stadt so zu sehen, wie die jetzt aussieht, wo man dann zum Teil wirklich das Gefühl hat, das ist alles noch ganz historisch, noch ganz original, aber du weißt dann, okay, es ist wieder aufgebaut worden. Ja. Und wie gesagt, ich gucke mir dann viele Fotos an, ich lese dann viele Zeitzeugenberichte und versuche das dann natürlich auch mit meinen eigenen Erinnerungen aus der Kindheit. Da war ja auch noch, da hat man diese Kriegsspuren ja auch noch zum Teil im Stadtbild gesehen. Ja. Das sieht man jetzt zum Teil nicht mehr, aber da kann ich mich zum Teil auch noch dran erinnern.
Und wenn du dann halt jetzt so Bildbände blätterst, ist dir da schon irgendwie mal ein Ort aufgefallen, ja, der dir so gut gefallen hat, dass du denkst halt so, oh, da spielt mein nächster Roman oder Krimi?
Ja, das war dieser Central Collecting Art, also CCP, Central Collecting Art Point, der Amerikaner, weil das finde ich besonders schön, das war ja während der NS-Zeit, das war ja der Führerbau. Und also da hat Hitler residiert, sozusagen, wenn er in München war. Und die Amerikaner, ganz pragmatisch, als sie nach München gekommen sind, haben dann nach einem Ort gesucht, der nicht so zerstört ist, dass sie da diese ganze Kunst deponieren können, die sie finden. Und haben dann kurzerhand also gesagt, super, das ist gut erhalten, das ist stabil, das funktionieren wir jetzt um. Und das fand ich so toll, irgendwie so dieser ganze Pragmatismus, der dahinter steht und auch im Prinzip diese symbolische Umwidmung. Ne? Also die Nationalsozialisten, die alles an Kunst irgendwie geklaut und geraubt und zerstört haben, und die Amerikaner bringen genau diese Sachen dort an diesem Platz wieder zusammen, um das dann wieder zurückzugeben. Also das hat mir unheimlich gut gefallen. Das musste irgendwie. Da musste ich irgendwas mitmachen.
Genau, das ist auch ein gutes Element.
Ja.
Was fasziniert dich denn eigentlich so an Kunst? Also, weil du hast ja jetzt in dem Krimi über Kunst, in der Trilogie ist es auch ein Thema. Was fasziniert dich so daran, dass du immer wieder deine Romane darum schweben lässt?
Es ist natürlich, einmal bin ich natürlich familiär vorbelastet. Ich bin in einer Kunsthandlung aufgewachsen. Also die ersten 10 Jahre meines Lebens in der Kunst- und Buchhandlung. Also das prägt einen dann natürlich schon. Ich habe dann später auch eine Ausbildung zur Illustratorin, Grafikerin gemacht. Also Kunst ist ein ganz großer Teil meines Lebens. Also ich bin auch hier in Berlin jetzt viel in Museen, in Ausstellungen. Das ist einfach, das war keine bewusste Entscheidung. Das ist einfach, das gehört einfach zu mir, zu meinem Leben. Also ich brauche Kunst, ich brauche die Beschäftigung damit. Mich interessiert auch der Weg, den Kunst, den Bilder geht. Also jetzt noch nicht mal unbedingt in diesem ganzen Kontext NS-Raubkunst oder Kunstraub, sondern einfach auch zu sehen, wo gehen denn diese Bilder hin, wo kommen die her? Also das sind ja auch wieder ganz eigene Geschichten. Und ich finde, viele Bilder haben auch, oder viele Kunstwerke haben auch eine ganz eigene Persönlichkeit. Also die sprechen mit einem. Also es gibt so Bilder, du kommst dahin, das ist vielleicht jetzt gar nichts Großes und du siehst dieses Bild und das trifft dich dermaßen zwischen die Augen, da macht es einfach Peng.
Und könntest du dann auch was schreiben, wo ein wirklich tolles Kunstwerk, nehmen wir mal als Beispiel die Mona Lisa, also richtig zerstört wird, also ohne dass es jemals wieder restauriert werden kann? Könntest du sowas schreiben oder tut das zu weh?
Das tut weh, aber ich könnte es. Ich glaube, da bin ich abgebrüht genug. Also es ist ja zum Beispiel auch so, was mich immer noch, ich habe zum Beispiel in meinem ersten Band kommt auch eine Szene vor, wo meine Protagonistin mit ihrem Freund eben in die Galerie der Lebenden hier in Berlin, das ist da im Kronprinzenpalais, geht und sie sehen dort den Turm der blauen Pferde. Dieses Bild liebe ich total von Franz Marc. Und ich weiß ja, es ist zerstört worden, das tut total weh, aber da habe ich dann, ja gut, das ist ein Unterschied, weil da konnte ich es ja nochmal zum Leben erwecken. Aber ich glaube, ich wäre kaltblütig genug, um so ein Bild dann nochmal zu zerstören, ja.
Und was ist bei dir dann als erstes vorhanden halt? Also wenn du jetzt so dieses Bild meinetwegen vor Augen hast und es soll ein Kunstraub werden, sind dann erst die Figuren da oder ist dann tatsächlich erst der Ort da?
Unterschiedlich. Also zum Beispiel bei meiner ersten Trilogie war zuerst die Hauptfigur da, hat mit dem Fuß aufgestampft. Und jetzt bei der zweiten, also bei dem Krimi, war es wirklich so, dass erst der Ort da war. Also dass dieses CCP und diese Zeit einfach auch da war. Also das ist unterschiedlich.
Und wenn du so einen Roman oder Krimi halt erarbeitest, hast du da eigentlich auch Lieblingsfiguren?
Ja, habe ich natürlich. Also ich glaube, jeder Autor hat seine Lieblingsfiguren irgendwie. Also man versucht, es ist ja wie bei Eltern mit ihren Kindern. Man möchte ja allen irgendwie die gleiche Aufmerksamkeit, die gleiche Liebe schenken. Aber ich glaube, man bemüht sich irgendwie. Aber es gibt Präferenzen. Auch wenn das unfair ist, aber ja. Und es sind nicht immer unbedingt die Protagonisten. Na, also klar mag ich meine, sonst wären sie ja nicht meine Protagonisten, aber ich mag auch so Nebencharaktere zum Teil, weil zum Teil finde ich auch meine in Anführungszeichen Bösewichter auch interessant. Moment, es gibt einen Unterschied. Ich mag meine Protagonisten, aber ich finde zum Teil die Bösewichter interessanter.
Ja.
Na, das ist, die sind, Ich mag gerne auch so zwielichtige und nicht ganz eindeutige Charaktere. Das interessiert mich sowieso, dieses nicht schwarz, nicht weiß, so diese Grauschattierung. Das ist eigentlich auch das, was mich in meinen Geschichten interessiert.
Ja, oder wenn die sich einfach gegen gängige Regeln hinwegsetzen halt und irgendetwas machen, was ich mir niemals trauen würde. Das finde ich auch immer gut zu lesen.
Genau. So. Da kann man dann immer so die Stellvertreter, bitte lebe das jetzt für mich aus.
Liest du selber eigentlich auch viel oder schreibst du mehr?
Ich lese viel. Ich versuche das dann beim Schreiben dann ein bisschen einzugrenzen, weil ich dann immer also ich möchte natürlich jetzt dann die eigene Stimme für die jeweilige Geschichte finden, aber ich lese unglaublich viel. Ja, doch. Also sowohl dann Belletristik als auch Sachbücher. Also beim Schreiben vielleicht dann in der Phase, wo ich dann die Geschichte entwickle, eher Sachbücher. Aber ja, Also lesen, ich bin in einer Buchhandlung groß geworden. Also von daher, ich bin eine Leseratte.
Und kannst du dir als Autorin mal vorstellen, irgendetwas ganz anderes zu schreiben als historisch oder eben Krimi, vielleicht eine Dystopie oder sowas?
Würde ich gerne, habe ich probiert. Und ich bin aber dann eben, also ich hatte mir auch eben nach meiner ersten Trilogie, hatte ich mir gedacht so, jetzt schreibe ich endlich mal was anderes. Ich habe mich jetzt so lange in dieser Zeit herumgetrieben, ich will jetzt mal was anderes schreiben, vielleicht was Zeitgenössisches irgendwie. Und habe dann überlegt und es gibt ganz viele Themen, die mich auch interessieren oder auch Genres, die mich interessieren und bin dann aber irgendwie wieder in diese Geschichte hineingeplumpst. Ich würde gerne auch mal so ein bisschen was Fantastisches schreiben, aber da traue ich mich noch nicht so ganz ran irgendwie.
Naja, aber momentan ist das ja ein ganz guter Rahmen da drauf.
Ja,
ne?
Doch. Aber wie gesagt, man muss sich dann auch trauen irgendwie. Aber vielleicht kommt es, vielleicht sage ich dann so, ey, ich habe jetzt so viel Historisches, ich brauche jetzt irgendwas anderes, was ganz anderes.
Wie müssen wir uns denn eigentlich deinen Arbeitsalltag vorstellen?
Total langweilig. Also ich habe so ein was ich mir nie hätte vorstellen können, ich habe wirklich ich bin so ein preußischer Ackergaul. So, das hätte ich nie von mir gedacht. Ich habe eine Disziplin beim Schreiben entwickelt, die ich mir sonst nie. Ich bin eigentlich sonst mehr so ein bisschen der chaotische Typ. Und gerade deswegen habe ich gesagt, okay, ich brauche so eine ganz, ganz ausgemachte Routine. Also ich fange um 9 das Schreiben an. Ich mache vorher so, ich stehe auf so gegen 6. Wir haben ja auch eine Katze, der steht dann auch um 6 bei dir im Bett und sagt guten Morgen. Ich bin wach, steht auf. Und dann mache ich so meinen ganzen Haushaltskram und aber um 9 sitze ich wirklich definitiv am Tisch. Dann mittags essen, rausgehen und dann nachmittags dann nochmal bis um 4, 5. So, ne? Also es ist wirklich so ganz, ganz getaktet. Das brauche ich. Ich darf dann nicht irgendwie anfangen, oh, ich mach mal hier, ich mach mal da. Das brauche ich dann aber auch. Das will ich dann auch, weil ich will in dieser Geschichte weiter drinbleiben, ich will dranbleiben und dann nicht irgendwie Zeit mit anderen Dingen verplempern.
Na, ich hätte mir jetzt vorgestellt, bei schönem Wetter halt, dann geht man an die Spree, man schreibt dort ein bisschen, dann geht man weiter in ein Café, beobachtet Leute.
Lenkt mich zu sehr ab. Ich muss dann ich kann dann zum Teil noch nicht mal. Ich habe beim Schreiben dann auch zum Teil Musik, aber Soundtracks. Ich kann keinen Gesang hören. Irgendwas mit Text, weil dann höre ich mit und das lenkt mich ab. Aber so Soundtracks, ich bin ein ganz großer Soundtrack-Fan. Ich habe auch Soundtracks von Filmen, die ich nie gesehen habe, muss ich auch nicht. Aber ich habe dann schon so ungefähr so, okay, jetzt kommt die Szene, jetzt brauche ich irgendwas Dramatisches oder irgendwas eher entspannt ist irgendwie so und dass mich das dann auch so ein bisschen in diese Stimmung dann hineinschiebt irgendwie so.
Ah, ja, klingt logisch. Und wenn jetzt dein Roman ist fertig, du hast es an einen Verlag gegeben, das Lektorat ist fertig und irgendwann kommt ja dann der Erstveröffentlichungstag. Wie aufgeregt ist man als Autorin?
Total, total. Also man ist Nerven, Adrenalin, alles. Das ist so toll, das ist, also ich weiß halt bei meinem ersten Buch, also bei dem ersten Teil meiner Trilogie, da hat dann der Verlag sogar Anzeigentafeln geschaltet und ich bin gerade aus München zurückgekommen mit dem Zug am Hauptbahnhof Steig aus und da ist dann so eine riesige Anzeigentafel so mit diesen Wechsel und das wechselt gerade und auf einmal ist da die Anzeige für mein Buch. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Ich wollte schreien, da ist mein Buch irgendwie so. Das ist wahnsinnig aufregend, weil ich meine, wie gesagt, du sitzt ja da ewig und arbeitest vor dich hin und sitzt in deinem stillen Kämmerlein und dann auf einmal geht das so raus in die Welt. Das ist total aufregend.
Hast du auch schon mal irgendwelche Spione in die Buchhandlung geschickt, halt, um zu gucken, ob der Stapel schon niedriger ist?
Ich bin selber hingegangen. Ich brauche keine. Ich bin also am Tag, wo das dann veröffentlicht wurde, Ich habe mir meinen Mann geschnappt und habe gesagt, wir ziehen jetzt durch die Buchhandlung. Ich will wissen, wo mein Buch so liegt. Sondern auch in den Regalen geguckt und dann auf diesen Tischen. Das ist ja dann auch unheimlich spannend irgendwie so. Ich wollte immer wenn ich es gefunden habe, wollte ich mir das greifen, wollte schreien, hier, mein Buch hier.
Und liest du dann auch alle Rezensionen, also ungeachtet, ob sie 5 oder 1 Stern haben?
Habe ich am Anfang gemacht, habe ich dann aufgehört, weil das ist natürlich klar, das ist, du möchtest natürlich immer gute Besprechungen. Also so Rezensionen jetzt im Internet, nein, eher weniger. Was ich aber total gut finde, aber auch schon vorab im Schreibprozess ist, wenn ich von anderen Feedback bekomme. Also ich liebe konstruktive Kritik, weil man ja auch oft während dem Schreiben, du sitzt ja so nah dran an der Story, dass du manchmal nicht mehr so den Blick dafür hast, du bist zu nah dran. Und da finde ich das zum Teil sehr, sehr gut, wenn ich jemanden habe, der da mal einen Blick drauf wirft und mir dann eben durchaus auch dann schon härter, aber konstruktiv die Kritik gibt. Aber so Rezensionen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich weiß ja von mir selber, also ich finde bestimmte Bücher doof, die zum Beispiel andere total toll finden oder umgekehrt und so. Und das ist was ganz, ganz Eigenes, was ganz Spezielles. Und ich weiß, dass Rezensionen für dich als Autor total wichtig sind, damit dieses Buch natürlich auch gesehen wird. Das heißt ja auch immer schon, auch eine schlechte Rezension ist Aufmerksamkeit, aber das habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt, irgendwie, das mir anzugucken.
Ja, aber es heißt auch, eine schlechte Rezension bedarf 5 guter, ja, damit das wieder ausgeglichen ist.
Ja, genau.
Ja, darfst du uns eigentlich noch verraten, halt an was du jetzt gerade arbeitest, was als nächstes kommt?
Ich habe ein paar Ideen, die jetzt aber noch nicht wirklich ausgereift sind. Das könnte dann so literarische Biografie werden. Ich habe ja zum Teil auch durch meinen Familien-Background so ein paar, also es wird sich wahrscheinlich auch wieder im ähnlichen Bereich mit Kunst wieder bewegen. Außer mir kommt jetzt hier dann nochmal was mit Fantasy in den Kopf irgendwie. Aber ich habe schon so ein paar Ideen, die ich mir notiert habe. Aber die sind jetzt noch nicht so spruchreif.
Ja. Okay. Ja, liebe Alexandra, dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Interview. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke, danke, dass ich eingeladen war.
Der Krimi The Hidden Slums von Schwabing von Alexandra Cedrino schaffte es auf die Shortlist für das Stipendiat der mörderischen Schwestern im Jahr 2024. Es geht um eine wirklich düstere Zeit, also eigentlich ideal für einen Krimi. Sie hörten den 4. von 5 Beiträgen in der Serie Mordsmotive, ausgezeichnete Krimis, in der die Shortlist der Bewerbungen für das Stipendiat der mörderischen Schwestern vorgestellt wird. Mein Name ist Heike Stepprath. Weitere Beiträge finden Sie auf unserer Webseite https://literaturradiohörbahn.com.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.